7. Ölkrise. Rohstoffwaffe gegen den Westen. Erfahrung und Abhängigkeit nährt Skepsis gegen fossile Energie. An einer Tankstelle in Valmerode im Westerwald in der Nähe der A3 zückte der Fahrer eines Mercedes 280 SE eine Pistole und richtete sie gegen den Tankwart. Der wollte lediglich 15 Liter ablassen. Der Mann am Steuer wollte mehr. Dutzende Autos standen in einer Schlange hinter dem Mercedes. Andere Tankstellen gaben Treibstoff nur noch an Stammkunden. Benzin war kostbar 1973. Die Ölkrise trieb die Preise. Am 6. Oktober des Jahres, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, hatten Ägypten und Syrien Israel angegriffen. Doch scheiterten sie an der Unterstützung der USA. Aus Protest verhängten die arabischen Ölstaaten einen Lieferboykott und drosselten die Produktion. Die Erdölkrise 1973 stellte einen Wendepunkt dar, denn sie vergegenwärtigte der westlichen Welt ihre Abhängigkeit von den Lieferanten des schwarzen Goldes. Eine Gallone Benzin, gut 3,5 Liter, bringt mehr als 400 Arbeitsstunden eines gesunden Erwachsenen, fasste der Klimaforscher James Hansen das Energiedilemma zusammen. Fossile Energie, die der Menschheit zuvor einzigartigen Wohlstand ermöglicht hatte, geriet in Misskredit. Die Ölwaffe verhalf den Entwicklungsländern zu ihrem ersten wirtschaftlichen Sieg über die reichen Länder überhaupt, kommentierte der damalige Ministerialdirektor im Bundesinnenministerium Peter Menke Glückert. Die sogenannte Dritte Welt sei sich der Tatsache bewusst geworden, wie stark der Westen von ihren Rohstoffen abhängt. Wir stehen am Ende einer Epoche, schrieb der FDP-Politiker 1975 in der Zeitschrift Merkur. Eine neue multipolare Ordnung werde den alten Industriestaaten weltinnenpolitische Themen diktieren. Bei den Vereinten Nationen setzten die Entwicklungsländer Forderungen durch. So meldeten auf der 7. UN-Generalversammlung im September 1975 nur die USA Vorbehalte gegen das Schlussdokument an, in dem eine Verdreifachung der Entwicklungshilfe in Aussicht gestellt wurde. Wirksame Ressourcenpolitik kann es ohne realen Ressourcentransfer nicht geben, rechtfertigte der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher auf dem FDP-Parteitag im Oktober 1975 die hohen Ausgaben. Deutschland müsse den Transfer aus dem eigenen Sozialprodukt nehmen. Im Oktober 1974 lud UNEP-Chef Maurice Strong 30 Wissenschaftler und Angestellte der Vereinten Nationen nach Cocoyoc, einen mondänen Urlaubsort, 2 Autostunden südlich von Mexiko-Stadt. Die Teilnehmer sahen sich als Anwälte der Entwicklungsländer, wie sie in ihrer Abschlusserklärung betonten. Der überwiegende Teil der Welt hat sich noch nicht von den besonderen historischen Konsequenzen von beinahe 5 Jahrhunderten kolonialer Eingriffe gelöst, welche ökonomische Macht überwiegend in den Händen einer kleinen Gruppe von Nationen konzentriert hat. Knapp 1/4 der Weltbevölkerung beherrscht noch heute 3/4 des Welteinkommens der Investitionen, Dienstleistungen, Nahrungsmittelproduktion und mehr als 95% der Forschung und Technologie auf der Welt. Die Kräfte des Marktes könnten diese Ungleichheit nicht überwinden und machen Rohstoffe und Hilfsquellen nicht jenen verfügbar, die sie zum nackten Überleben brauchen. Der Kapitalismus schaffe Verschwendung und habe zur Ausbeutung armer Länder geführt. Die Cocoyoc-Konferenz, der auch der Heidelberger Religionsphilosoph Georg Picht angehörte, entwarf eine Blaupause für einen Weltsozialplan, die eine neue Weltordnung begründen sollte. Strong schwebte einen Weltlastenausgleich vor, der von den Vereinten Nationen organisiert würde. Grundlage der UN-Vorhaben waren die wissenschaftlichen Berichte über Bevölkerungswachstum und Rohstoffknappheit des Club of Rome, die sich später als blamable Fehlprognosen erweisen sollten. Strong und seine Mitstreiter wollten einen Plan für die Abkehr vom American Way of Life entwerfen, mit stationärem, ökologisch verträglichem Wachstum. FDP-Politiker Menke Glückert kritisierte die Schlussfolgerungen der Cocoyoc-Tagung. Dieses denunziatorische Klischee des bösen Weltkapitalismus, der die Wohlfahrt der armen Länder immer noch durch koloniale Praktiken behindert, liegt stillschweigend nicht nur Kokoyok, sondern allen UN-Resolutionen zugrunde, schrieb er 1975. Widerspruch komme allenfalls von den USA, ansonsten sei er selten geworden. Deutsche Diplomaten würden keine Kritik wagen und die westlichen Industrieländer insgesamt vor den Vereinten Nationen vor allem ihr schlechtes Gewissen pflegen.